Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine in diesem Studio hier. Zu meiner Rechten sitzt der gute Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Und mir gegenüber sitzt der gute Christoph. Hallo Christoph.
Hallo.
Und wir reden heute über einen wunderschönen kleinen Familienfilm mit Kindern aus Norwegen, der da heißt The Innocents, die ganz unschuldigen kleinen Kinder, die gar nicht so unschuldige Dinge im Sandkasten und sonst wo tun. Denn ja, wir haben einen Film, wo wir irgendwie kurz überlegt hatten, was müssen wir eigentlich diese Woche für einen Film machen? Und dann gucke ich so in unsere Liste rein und sehe nur, oh, hier, Christoph hat 5 von 5 Sternen gegeben. So, da ist doch wohl klar, was wir als nächstes hier jetzt irgendwie besprechen müssen. Egal, ob, keine Ahnung, Herr der Ringe 4 kommt oder was weiß ich nicht, wenn da irgendwo die Sterne rot leuchten, dann müssen wir da ja drüber sprechen. Das passiert ja nicht so häufig, ne?
Nee, ich glaube, ich müsste immer das mal durchrechnen. Es passiert ein bisschen häufiger als vor 10 Jahren, glaube ich.
Okay.
Aber wir sind so, vor 10 Jahren waren es 1 bis 2 mal 5 Sterne im Jahr und mittlerweile sind wir, glaube ich, auf 3 bis 5 mal hoch.
Mhm.
Aber das heißt, es ist immer noch sehr, sehr, sehr selten, ja.
Wie lange, ich habe irgendwann mal gelesen, dass du ja eigentlich keine Filme 2-mal guckst, ist das richtig?
Ja, also nicht. Ja, also kommt schon mal vor, aber jetzt nicht so wie andere Leute, die sagen, heute gucke ich mal einen Film, wo ich weiß, dass der gut ist, den will ich jetzt noch mal sehen. Das kommt bei mir nicht vor.
Was definiert denn bei dir, also was macht so ein Film dann aus, der, wo du tatsächlich am Ende danach wirklich sagst, okay, wenn ich mich jetzt hinsetze an meinen Laptop und die Kritik schreibe, dann kriegt er 5 Sterne. Also weil gibt es da so bestimmte Sachen, die emotional, filmhistorisch, filmtechnisch irgendwie alle abgehakt werden müssen, damit du sagst, okay, das Ding 5 oder gar nichts.
Nee, abhaken bin ich ja grundsätzlich dagegen. Ich mag ja keine Abhakkritiken. Also ich bin auch nicht irgendwie, es ist eher so, es gibt bei mir kein Ausschlusskriterium. Also wenn jetzt irgendwas fehlt, dann heißt das nicht, dass er nicht trotzdem 5 Sterne kriegt. Das ist nicht so, dass das so ein Komplett-Package sein muss. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Für mich hat ja der perfekte Film, wenn es sowas geben würde, wahrscheinlich würde der so bei 3,5 landen. Also es gibt ja keinen perfekten Film, aber wenn es einen geben würde, dann würde ich sagen, kann man sich gut angucken, ist vielleicht ein bisschen langweilig. deswegen 3,5 Sterne. Nee, aber das muss ich, also vor allen Dingen mal muss er mich total umhauen. Also das ist jetzt nicht so, dass man einfach sagt, oh, das ist geschliffen und das ist alles gut gemacht und so. Sag mal, der muss dann schon irgendwie auch noch so ein paar Ecken und Kanten haben, die mich vielleicht so ein bisschen aus der Bahn werfen und die mich jetzt nicht direkt am Schluss wieder loslassen. Also wenn ich einfach nur sage, ich wurde jetzt 2 Stunden richtig gut unterhalten und danach ist einfach fertig, dann ist bei 4,5, würde ich schon sagen, Schluss. Also da muss noch so ein extra Kick dazu kommen. Ja.
Und
den Kick kriegt man hier. Selbst wenn man ihn nicht so gut findet wie ich, den Kick kriegt man.
Das auch definitiv. Aber so ein Film, den du volle 5 Sterne gibst, ist das eher so ein Film, wo du auch sagst, den guckst du dir vielleicht irgendwie nochmal an? Oder was ich finde es faszinierend, dass Christoph halt wirklich sagt so, er guckt sich halt selten irgendwie Sachen 2-mal an, wo ich mir überlege, ich weiß nicht, wie häufig ich schon bestimmte Filme halt einfach doppelt und dreifach und 4-fach gesehen
habe. Aber ich habe auf meiner Liste von Filmen, die ich unbedingt nächste Woche sehen will, stehen, glaube ich, 400 Titel.
Und die schafft er.
Nee, also ich kann das mal, wir haben ja jetzt Ostern steht an. Ich glaube, das hier steht dann Osterdonnerstag. Ich kann euch sagen, was ich heute, morgen und übermorgen mache.
Ja.
Also heute haben wir in Wirklichkeit Montag, aber jetzt, es kommt Donnerstag raus. Ich tue jetzt so, als ob wir Donnerstag haben.
Ja.
Heute Abend fange ich an, da kommt ein Kumpel übers Wochenende zu mir und dann fangen wir an, heute Abend und morgen gucken wir alle 10 noch verfügbaren Fassungen von 10 kleine, ich darf das ja hier nicht sagen, also 10 Little Indians, wie es mittlerweile heißt, früher hatte es einen Namen, den man nicht so aussprechen sollte, ein Stück von Agatha Christie, ganz berühmt, da kommen so 10 Leute auf so eine Insel und einer nach dem anderen stirbt. Wir gucken das jetzt 10-mal am Stück. Mal gucken, ob der Mörder immer derselbe ist. Es wird schon spannend. Also eine Verfilmung ist so eine ganz groß angelegte Komödie aus Bollywood aus den 60ern. Dann gibt es aus den 90ern eine Sowjetverfilmung oder aus den späten 80ern eher. Und dann ganz am Schluss kommt noch so eine 3,5-stündige japanische Fernsehfassung, wo ich glaube, da sitzen einfach nur Leute um den Tisch. Da passiert sonst nichts.
Wann kommt die Kenneth Branagh-Version davon? Das ist denn da wahrscheinlich als nächstes
dran? Ist ja nicht Pyro, ne?
Aber klar, ja, klar, aber ist ja egal.
Ja, würde ich mich dann freuen. Aber es ist halt lustig, wir haben das geplant und dann haben wir erstmal in die Recherche gegangen, welche Fassung gibt es überhaupt noch? Ein paar sind verschollen. Gerade so ein paar Fernsehfassungen gibt es wirklich nicht mehr. Also die sind nicht nur schwer aufzutreiben, die gibt es gar nicht mehr. So, und am Schluss haben wir festgestellt, es sind genau 10. Das macht die Sache natürlich noch viel spannender. Ja, das sind so an den 2 Tagen, also so 22, 23 Stunden.
Wow. Okay.
So, und dann Samstag dann.
Wie ist es eigentlich? Pinkelpause mit Pause drücken oder wer raus?
Bei 3,5. Nee, wir sind da relativ. also wir leiden ja dann vielleicht auch irgendwann ein bisschen zusammen und dann ist das schon mal okay, wenn das jemand macht. Aber nicht zu oft. So, und dann Samstag gucken wir, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, aber ich habe dir das schon mal erzählt, weil du den nicht kanntest. Du warst das, ne?
Ach stimmt, der Bronzi.
Bronzi, so, ne? Heini, genau. Das ist ein Schauspieler aus Ungarn, glaube ich. Der ist nur deshalb berühmt, weil er genauso aussieht und ich meine wirklich genauso wie Charles Bronson. Mhm. Und deswegen werden so ein bisschen kleine billige Horrorfilme und Actionfilme mit dem gedreht, weil da kann man das auf Cover tun und hoffentlich verwechseln das Leute. Und genau, der hat jetzt genau 7 Filme und ein Musikvideo gemacht. Die gucken wir alle am Stück am Samstag.
Das Musikvideo auch?
Ja, klar.
Wenn schon, ne?
Ja, also wenn der jetzt in irgendwelchen TV-Episoden mitkommt. Wenn man einen Schauspieler komplett guckt, dann muss man den schon komplett gucken. Und für Sonntag steht noch nicht ganz fest. Es steht zur Auswahl entweder alle 14 Teile von In einem Land für unserer Zeit am Stück. Was sich extrem
14 Teile,
14 Teile was sich extremer anhört, als es ist, weil die meisten davon dauern nur 70 Minuten. Mhm. Das heißt, wir sind unter 20 Stunden, also schafft man nur wirklich locker. Und das wäre vielleicht der Sonntag, aber vielleicht haben wir auch nicht so viel Lust und wollen mal zwischendurch zumindest mal 2 Stunden an die frische Luft. Dann machen wir oft das so, dass ich habe an der Ecke, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, weiß nicht, erzähle einfach nochmal. Ich habe an der Ecke von uns an der Straße gibt's tatsächlich noch eine Videothek.
Oh, wow.
Die macht ungefähr, glaube ich, 2% ihres Umsatzes mit Videothek, hat aber jetzt so einen Postshop da drin. Und dann alle Leute benutzen das nur zum Paket abgeben. Aber ist ja egal, aber sie ist da noch. Und die haben immer so einen riesigen Theke vor der Tür, wo sie uralt DVDs verkaufen, so richtig schäbig oder auch voll dreckig und so, für 1 Euro. Und da machen wir es dann, da gehen wir nacheinander hin, damit man nicht mitbekommt, was der andere kauft. Und dann muss jeder 3 oder 4 davon kaufen. Und dann gucken wir die halt am Stück.
Okay, das ist ziemlich geil.
Ja, das ist cool.
Das ist wahrscheinlich das neue Äquivalent, das ist das Christoph-Äquivalent zum Spiel mir einfach irgendwas Button bei Netflix oder so, bisher mich noch nie getraut habe, da mal drauf zu drücken, weil ich mir jedes Mal denke, oh Gott, was kommt dann für Scheiße rum? Ja, es klingt ja sehr aufregend. Was sind denn deine Filmpläne für Ostern,
Pascal? Ich bin gerade dabei, mir alle Brian De Palma-Filme, nicht chronologisch übrigens, anzugucken.
Warum ist das wichtig zu sagen, nicht chronologisch?
Ja, weil ich manchmal mir dann denke, ich habe jetzt doch irgendwie mehr Bock, Die Verdammten des Krieges zu gucken, anstatt Der Tod kommt zweimal oder so. Dann gucke ich momentan noch die Halloween-Reihe mal wieder. Hm. Da fehlen noch 2 Teile, die beiden neuen, die werde ich, glaube ich, auch am Wochenende gucken. Und ich gucke auch zurzeit Stephen King-Verfilmung, aber da habe ich jetzt nicht den Anspruch, dass irgendwie alle Stephen King-Filme, Verfilmungen geguckt werden sollen, aber da habe ich auch noch ein paar auf dem Plan.
Kommt ja demnächst jetzt hier Firestarter.
Genau, und 30 andere, die noch in der Produktion stehen.
Kannst du da, wir suchen noch einen dritten, ich habe immer, also meine Wohnung ist so eingerichtet, dass man sehr bequem zu dritt Filme gucken kann, aber mehr nicht. Und deswegen, wir suchen gerade noch jemanden für den Kinder des Zorns Marathon.
Oh ja.
Da warten, das sind, glaube ich, jetzt mittlerweile 10 Teile. Da ist bloß das Problem, dass letztes Jahr gab es ein Remake.
Von dem Equilibrium-Macher.
Mhm. Und das ist nur in einem einzigen Kino in einem winzigen kleinen Ort in den USA gelaufen und keiner weiß warum. Ob es da irgendwelche Copyright-Probleme gibt oder ob das Ding so scheiße ist, dass das jetzt wieder im Giftschrank gelandet ist. Mhm. Auf jeden Fall gab es genau eine Vorführung vor wahrscheinlich 5 Menschen. Okay. Und seitdem ist dieser Film verschwunden. Und jetzt warten wir halt, bis wir da noch irgendwie drankommen. Und ob, also ich will den haben. Ne? Und dann, wenn wir den haben, dann machen wir den Marathon mit 10 Filmen an einem Tag.
Krass. Ja. Den ersten habe ich auch kürzlich gesehen. Der ist unterhaltsam.
Bei King-Filmen glaube ich noch echt viele. Also da müsste ich, glaube ich,
gibt's auch viel zu entdecken.
Aufholen. So. Ja, ja.
Ja. Und ins Kino will ich natürlich noch. Ich will Red Rocket gucken, den neuen Sean Baker-Film und den neuen Jacques Audiard. Wo in Paris die Sonne aufgeht, heißt der, glaube ich, in Deutschland. Ja, die stehen auf jeden Fall noch an.
Mensch, Mensch, Mensch. Ich lasse mich bei Mama voll stopfen ohne Ende. Das ist mein Ostern.
Aber du sollst, also Red Rocket ist echt ein Film für dich. Ja? Kann man hier nochmal als 2. Filmtipp geben? Ja klar, also den würdest du total abfeiern.
Worum geht's denn? Ich hab
das Red Rocket, also Sean Baker kennst du aber. Das ist der, sein neuer Film. Es geht hauptsächlich um so einen gescheiterten Pornostar aus L.A., der dann in seine kleine Texane, irgendwo da im
auf dem Land,
auf seine kleine Stadt zurückkommt und da irgendwie mit seiner Ex wieder zusammenkommt, die auch mal Pornostar war, aber dann gleichzeitig versucht, so eine Angestellte aus dem örtlichen Donut-Shop als seine neue junge Pornodarstellerin aufzubauen und sie dazu zu bereden, jetzt mit nach L.A. zu kommen. das ist das ist schon ziemlich super.
Okay,
ziemlich naja, super. Das bin ich also auch. Sean Baker muss man eh gucken. Ne? Also
aber gut, da ich wie gesagt bei meinen Eltern bin, in Rostock gibt es nicht so
der
geile
Kinos. Der läuft aber auch in Rostock,
Nein, wirklich nicht. Wir haben in Rostock genau zwei große Kinos, die werden halt nur fantastische Tierwesen und so ein Quatsch zeigen.
Also, kein Programmkino?
Nee, leider nicht. Das, wow. Das ist echt schade. Deswegen bin ich ja wirklich froh, dass ich als Kinofan irgendwann den Sprung nach Berlin geschafft habe, weil das ist so, also es gibt zwar so ein so kleines so, aber die machen sehr, sehr merkwürdig. Es ist halt nicht so wie, wir haben es hier in Berlin schon echt gut, so
ja,
was so
die
ganze Kinokultur angeht. So. Und von daher.
Wo wir jetzt eh komplett abgewichen sind. Also ja, das Einzige in meinem Leben, dass ich in Rostock war, war während meines Zivildienstes vor 18 Jahren und 19 Jahren. Da war da in der Nähe, war sowas, wo ich 3 Wochen meine Schulung hatte. Hm. So kurz vor Rostock. Und dann sind wir einen Tag nach Rostock gefahren zum Fußballspiel. Das war eins von, ich glaube, mittlerweile 4 Mal in meinem Leben, dass ich im Fußballstadion war. Und das war erste oder zweite Runde DFB-Pokal, Rostock gegen Frankfurt. Frankfurt hat 1-0 gewonnen.
Wie gesagt, ich für alle Rostocker, die jetzt zuhören, ich kann mit Hansa leider, ich kenne mich so krass nicht aus.
Ich war vor 2 Wochen in Rostock, weil ich mit meiner Freundin nach Warnemünde gefahren bin. Ja, ist schön spießig, sind wir da durchgefahren. Ja.
Sehr gut, sehr gut.
Spießig ist ja wieder in jetzt, oder?
Ich glaube,
ich kenne das mit den jungen Leuten.
Ich glaube auch,
ja. Spießig kommt. Ja, ja. Und Hansa Rostock habe ich auch schon im Stadion gesehen gegen Dortmund. Das war ganz krass. Furchtbar, ganz furchtbar.
2 Nicht-Rostocker, die schon mehr Hansa gesehen haben, als der eine Rostocker, der in diesem Podcast drin sind. Ja, gut. Damit beenden wir diesen Podcast. Nein, wir wollten ja noch über einen Film sprechen, der 5 Sterne bekommen hat. Ich finde es aber sehr schön, wie wir ein bisschen abgewichen sind vom Thema. The Innocents, also ein norwegischer Film. Es geht um die kleine Ida und ihre Familie, die in einen neuen Apartmentkomplex ziehen. Das ist gerade mitten in den Sommerferien oder auf jeden Fall sind nicht viele Kids und Familien irgendwie da und die Familie zieht halt neu ein. Idas ältere Schwester ist autistisch, heißt Anna, und Ida hat irgendwie nicht so viel Bock, mit Anna sonderlich viel zu machen. Und geht halt selber so auf Streifzüge. Dabei trifft sie dann den jungen Ben, der offensichtlich merkwürdige Fähigkeiten hat, weil wenn Ida einen Stein fallen lässt, dann kann er ihn Kraft seiner Gedanken einfach zur Seite stoßen. Und das ist quasi so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass hier die Kids auf einmal feststellen, da gibt es irgendetwas, was sie so können, was andere nicht können. Und dann haben wir ja noch die, heißt sie Aisha? Ich glaube Aisha, die kleine Aisha, die eine telepathische Verbindung zu der autistischen Anna hat, wodurch auch die mehr und mehr irgendwie ja quasi wieder aufwacht und Teil dieser kleinen Gruppe wird. Und ja, wir haben, Christoph hat es so schön irgendwie schon mal angemerkt, es ist quasi die X-Men im Sandkasten. Nur halt sehr viel böser, sehr viel. Ja,
also man kann das sagen, das hier ist X-Men im Sandkasten für Erwachsene, während X-Men mit Erwachsenen sind, aber das können auch Kinder gucken.
Genau, richtig, ja. Ja, also ich war ein bisschen baff. Ich hatte den Trailer gesehen, als wir uns dazu entschieden hatten, dass wir diesen Film machen. Dann habe ich Christophs Kritik gelesen und Christoph meinte auch irgendwie noch zu mir so, ja, also guck den, wenn du auch bereit dafür bist, so nach dem Motto, nicht einfach irgendwie so Samstagabend so, oh, jetzt will ich mir einen Film angucken oder so. Und es war die richtige Warnung. Also nur weil irgendwie Kinder mitspielen, ist es noch lange nichts irgendwie für zwischendurch, oder?
Ja, kann ich nur zustimmen. Ist auf jeden Fall harter Tobak.
Ja, ich habe ja auch Fantasy Film West auf einer ganz großen Leinwand gesehen. Und ja, das war da schon, es hat dann schon gespalten. Und zwar nicht nur in der Hinsicht, ob die Leute ihn gut fanden oder nicht. Also da war schon ziemlich überwiegend, dass die Leute den mindestens sehr gut fanden, manche wie ich, auch für ein Meisterwerk. Aber es gab halt auch die Fraktion, die dann relativ schnell wieder gegangen ist, weil da schon in der ersten halben Stunde Szenen vorkommen, die viele nicht ausgehalten haben. Und das ist ja auf dem Fantasy-Filmfest nochmal was Besonderes, als wenn man jetzt einfach in irgendeinen Film reingestolpert ist, wo man dann feststellt, das war doch nichts. Weil auf dem Fantasy-Filmfest sind schon Leute, die in ihrem Leben schon den ein oder anderen Horrorfilm gesehen haben.
Ja, das Bittere, es fing gleich irgendwie schon mit dieser Autofahrt an, mit der dieser Film ja auch dann losgeht irgendwie, wo man dann halt sieht, wie die kleine Ida, ihre autistische Schwester, halt so richtig so bösartig ins Bein kneift. Und du siehst ja dann auch ganz kurz, bevor sie da so reinkneift, dass es eine Stelle ist, da hat sie schon offensichtlich öfter reingekniffen, so, ne? Und das ist ja dann, und so dieses Spiel mit der kindlichen Gewalt, das zieht sich ja durch diesen Film durch. Also alle Katzenliebhaber müssen bei diesem Film wirklich sehr, sehr hart schlucken und wirklich sich auf was vorbereiten. Und wo ich auch, wie gesagt, ich habe ihn leider nur mit dem Screener zu Hause geguckt, was natürlich schade ist, aber ich habe ja schon Freikarten für den Film. Das heißt, der wird nochmal im Kino geguckt. Und wo ich auch so dachte, so, wow, das ist eigentlich schon krass. Aber dann habe ich wiederum auch überlegt, so dass die Art und Weise, wie dieser Film eigentlich mit dieser kindlichen Faszination von Gewalt umgeht, ist eigentlich ziemlich, ziemlich authentisch, oder?
Ja, es ist absolut treffend. Und das macht es ja noch viel schlimmer, weil es ist halt, also er geht nicht daran und sagt in dem Moment so von außen, oh, guck mal, wie schrecklich das jetzt ist. Sondern er zeigt das, also man ist natürlich schockiert, aber er zeigt das relativ wertfrei. Und er hat ja auch, er ist auf die Idee, also der Regisseur S.G. Vogt ist ja auf die Idee für den Film gekommen, als er irgendwie seine Kinder oder seine Tochter, glaube ich, von der Schule abgeholt hat. Und dann festgestellt hat, wenn er quasi die beobachtet, ohne Hallo zu sagen, dann benehmen die sich auf dem Schulhof wie ein komplett anderer Mensch, den er überhaupt nicht kennt. Und sobald er Hallo sagt und sie sieht, dass er da ist, dann ist es quasi die Tochter, die er von zu Hause kennt. Und so dieses geheime Leben der Kinder, also wir hatten ja schon vor ein paar Jahren das geheime Leben der Haustiere in Pets, und jetzt ist das geheime Leben der Kinder, und das ist nicht nur Kuchenbacken, das ist halt teilweise echt, echt böse. Also dieser, ja.
Naja, ich meine, es klingt jetzt vielleicht krasser, aber man muss ja mal an sich selbst so als Kind denken, so, ne? Was war, also die armen Frösche und keine Ahnung was, die unter mir leiden mussten, so. Ja, auch alles so, was man halt irgendwie so findet, so, ne? Und irgendwie so, das hat mich halt echt umgehauen, so wie gut wirklich er da, wie du schon sagtest, Christoph, so auch wertfrei damit umgeht und es jetzt auch nicht irgendwie zu so einem Selbstzweck verkommen lässt, so, ja, wir zeigen jetzt irgendwie Kinder, die sich gegenseitig wehtun, die Tieren wehtun, die Zeug kaputt machen oder sonst irgendwie was, ne? Also,
na, man sieht das alles, aber ja, es klar. Ist halt so auf dem normalen Level. Also man muss einfach ehrlich sagen, es wird am Schluss natürlich krasser, einfach durch die Kräfte, die die haben können, klar. Die halt Sachen machen, die normale Kinder nicht machen können. Aber es ist erstmal auf einem Level, das ich als normal bezeichnen würde, dass man aber natürlich, vielleicht auch als Eltern, weiß ich nicht, ich habe keine Kinder, aber dass man lieber ausblendet. So, und das jetzt einfach mal so zu sehen, ist einfach, erscheint einem unglaublich grausam, wobei das jeden Tag passiert. Ja. Ich habe da immer so die Vorstellung davon, wenn man dann so bei so Schulstreitigkeiten irgendwie so, wenn da Leute schikaniert werden oder jeden Morgen irgendwie gebullied werden, dann wird gesagt, ja, ist halt bei Kindern und Schülern so, was ja vielleicht auch so ist, bis zu einem gewissen Grad. Ich stelle mir immer vor, wenn mich jemand bei der Arbeit jeden Morgen, immer wenn ich ankomme, erstmal im Mülleimer steckt, das wäre halt nach einem Tag so da. Und bei Kindern lässt man da irgendwie mehr durchgehen oder man beschäftigt sich damit gar nicht so. Und es ist aber, wenn man es dann mal wirklich so sieht, ist es halt, das haut einen schon einen Schlag in die Magengrube.
Ja, absolut.
Ja, also der Regisseur zeigt die Kinder ja wirklich auf Augenhöhe, also der dringt ja wirklich in diese Welt ein und ich fand, es ist ja nicht nur grausam, es ist ja auch erstmal aufregend. Man sieht ja wirklich diese kindliche Experimentierlust. Wie ist das, wenn Kinder diese Fähigkeiten haben? Und man kann das sehr gut nachvollziehen, wie du eben auch schon gesagt hast, wenn man selber sich nochmal zurückversetzt, wie das war als Kind, hat man ja auch Lust daran gehabt, Grenzen zu überschreiten, was ja auch daran liegt, dass man noch gar keine Vorstellung von Moral hatte damals. Also, und das spielt der Film ja wirklich grandios aus, wie sich das in so eine Abwärtsspirale in Anführungsstrichen ausweitet.
Ja, und vor allen Dingen die ganzen Kinderschauspieler sind halt auch wirklich wie Kinder geschrieben, sage ich mal jetzt so. Ne? Also ich meine, wir haben es ja mittlerweile wirklich auch viel in Serien und Filmen mit so Kindern zu tun, wenn ich so an Sachen denke wie hier Ghostbusters Legacy oder so. Das sind halt so Kids, wo ich mir denke, ja, okay, ihr seid Kids von Erwachsenen geschrieben, so, ne? Und hier hast du wirklich so das Gefühl, das sind halt wirklich noch Kinder, so mit dem Bonus dazu, dass sie halt offensichtlich irgendwelche faszinierenden Fähigkeiten haben, aber ansonsten sind sie halt absolut nachvollziehbar und sehr natürlich in der Art und Weise, wie sie sich hier einfach geben.
Ja, also das, was du meinst mit der auf Augenhöhe, das macht er ja auch mit der Kamera. Also der bewegt sich, regt halt wirklich in diese Welt vor. Und selbst bevor dann irgendwann die übernatürlichen Elemente schon dazukommen, ist es auch vorher schon extrem faszinierend. Und dann macht er halt den nächsten Schritt mit den Kräften und ja, dann ist es erstmal aufregend, weil man sozusagen nochmal so dieses, also jetzt, wenn jetzt irgendein Typ Superkräfte entwickelt, also Spider-Man zum 17. Mal von der Spinne gebissen wird, dann ist einfach nicht mehr diese Faszination, die ich hatte, als ich den Film in den Anfang der 2000er gesehen habe, mit Tobey Maguire, den ersten, da war die Szene einfach geil. Ja. So, und das flacht natürlich ab. Und hier erlebt man so dieses nochmal ganz neu, einfach weil es viel kleiner ist, aber auf eine Art gezeigt wird, die tatsächlich wieder aufregend ist. Mhm. Und dann sieht man halt die düsteren Seiten. Und wir hatten das in Hollywood ja schon in Ansätzen. Mit Chronicle ging ja so ein bisschen in die Richtung, waren natürlich Teenager, New Mutants waren auch Teenager, aber das hier ist halt viel, viel näher an der Realität dran und viel closer to home. Und deswegen wirkt das auch ganz, ganz anders, wenn man sieht.
Na, vor allem, was ich auch faszinierend fand, dass der Film sich ja halt auch zu keiner Minute darum schert, zu sagen, woher kommen jetzt diese Kräfte? So, weil das ist ja normalerweise eigentlich immer so dieser Punkt, der ja dann zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie geklärt werden muss eigentlich so, ne, so halt, es ist die Spinne, es ist irgendein Komet, der uns über natürliche Fähigkeiten verleiht oder keine Ahnung was, aber hier ist es einfach so, so nach dem Motto, ja, das kindliche Entwicklungsstufe, die sind jetzt hier halt irgendwie einfach mal ein bisschen krasser als das und ich fand's cool, also mich hat's auch zum Ende des Films so als das nicht geschert, sodass ich jetzt nicht weiß, woher haben die jetzt ihre ja, X-Men-artigen Fähigkeiten. So ist halt einfach so. Und ich finde, auch damit geht der Film wirklich ja, schön leicht um eigentlich, oder?
Genau, und es werden keine Teufelskinder. Also es sind ja, keine genau. Genre-Klischees, sondern es bleiben, also für Kinder, das kommt ja eh selten genug vor, sind die alle unglaublich komplex und vielseitig. Also vor allen Dingen die Ida, die zwischendurch immer so hin und her schwankt zwischen bösen Sachen und guten Sachen, die sie tut. Die anderen entwickeln sich dann schon so irgendwann in eine gewisse Richtung. Diese Aisha ist irgendwie eine der empathischsten Figuren, die ich jemals im Kino erlebt habe. Also die sorgt sich da um alle. Deswegen ist auch sie die da zu Anna trotz ihres Autismus durchdringen kann. Und selbst den Ben, der dann so ein bisschen in die böse Richtung, nicht ein bisschen, der dann in die böse Richtung abgreift, den versteht man sozusagen in seiner Frustration und in seiner Hilflosigkeit auch. Das ist gerade deshalb tut es halt alles so weh, was da passiert.
Ja, der Film entfesselt so eine ganz beeindruckende Ambivalenz im Umgang mit Kindern, was man ja sonst eigentlich nicht sieht. Entweder die sind gut oder die sind halt diese Teufelskinder. Und was ich auch sehr beeindruckend fand, ist dieser Naturalismus, mit dem dieser Film wirklich dieses Unbehagen heraufbeschwört. Man merkte schon in der ersten Szene irgendwie, da wabert schon was unter der Oberfläche, was ausbrechen möchte. Und mich hat der Film dabei ganz stark an So finster die Nacht zum Beispiel erinnert, wobei der natürlich noch deutlich ästhetisierter ist. Aber auch diese Hochhaussiedlung, was dann erstmal so ein ganz unverstelltes Sozialkolorit hat und in dem sich die Kinder dann zurechtfinden müssen. Gerade frisch umgezogen, also die kleine Ida, heißt sie Ida? Ja. Quasi entwurzelt, entdeckt dann in sich irgendwie neue Fähigkeiten. Fand das sehr einnehmend und sehr unangenehm. Auch wenn nichts passiert ist von der Stimmung allein her.
Ja, den Ort erschließen wir wirklich mit ihr zusammen. Also die Kameraarbeit von dem Film, ich kann natürlich seinen Namen nicht aussprechen, aber Sturla Brand Grovelin, sag ich mal, den kennen wir alle. Weil das nämlich der Kameramann von Victoria ist. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr das da draußen alle kennt, aber das ist dieser deutsche Film, der 105 Minuten oder so ohne Schnitt gemacht ist. Und Filme ohne Schnitt hat man ja in letzter Zeit öfter gehabt. Aber die sind entweder getrickst oder sie spielen in einem relativ engen Raum. Und Victoria spielt wirklich einmal quer durch Berlin. Das heißt, der arme Mann musste, ich glaube, sie haben das drei oder vier Mal aufeinanderfolgenden Abend. Und der musste wirklich 90 Minuten oder 100 Minuten lang durch Berlin rennen und die ganze Zeit diese riesen Kamera mit sich rumschleppen. Da brauchten sie damals, haben sie extra darauf geachtet, der muss nicht nur gut sein, der muss auch verdammt stark sein. genau, und der hat jetzt hier auch, also die Kameraarbeit ist fantastisch.
Zum Glück haben sie aber trotzdem einen relativ kleinen Radius genommen. Also wenn du dich in Berlin auskennst und Victoria guckst, dann siehst du schon, okay, also es ist so ein sehr kleiner Radius, aber nichtsdestotrotz so, ne? Andere Filme würden halt nur in einem Haus spielen oder so. Ja. Und hier müssen sie ja trotzdem durch Straßen, Häuser und keine Ahnung was so. Das fand ich auch sehr aufregend. Und gleichzeitig fand ich es auch sehr schön, wie man trotzdem zumindest so, es hat mich so ein bisschen an die, das ist jetzt ein super blöder Vergleich, an die Peanuts erinnert. So, wenn man so zwischendurch auch immer mal so die Welt der Eltern so sieht. Weil ich meine ja auch die Elternhäuser werden ja gut irgendwie aufgebaut. Und wir erfahren ja zumindest so bei jedem so ein bisschen, wo liegen irgendwie vielleicht die Probleme, was ist da schwierig, was beeinflusst quasi auch das Kind in der Art und Weise, wie es halt ist. Und aber trotzdem bleibt halt auch die Kamera, selbst wenn die Eltern irgendwie da sind, immer eher so auf Höhe der Kinder. Das ist halt auch immer so diese Perspektive. Es hätte halt wirklich noch gefehlt, dass die Erwachsenen alle so sprechen wie halt bei den Peanuts. Aber das fand ich tatsächlich auch wahnsinnig gelungen, so dass man dieses ganze Umfeld wirklich gut von den Kindern einfach wahrnimmt, aber halt immer bei den Kindern bleibt. Und halt wirklich gut nachvollziehen kann, warum die ticken, wie sie ticken. Alles nickt aufgeregt. Ich glaube,
da kann man nur zustimmen.
Ich habe ja gerade, Max, der kommt übrigens übermorgen, Max, zu uns Gast im Podcast, den haben wir aber schon aufgenommen, zu The Sadness.
Ja.
Übrigens zum selben deutschen Verleih wie The Innocence. Cape Light hat gerade eine Menge sehr provokante Sachen. Mhm. Und den habe ich auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man nicht nicken soll im Podcast. Und das habe ich selber gemacht. Aber musste auch
Es gehört ja einfach auch zur Knicke dazu, zumindest seinem Gegenüber zu zeigen, ja, ich höre dir zu.
Ich bin noch anwesend.
Genau, ich bin noch anwesend, auch wenn ich schon gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Was haben wir denn noch so, was man über The Innocent sagen kann?
Man will ja nicht spoilern. Ja.
Nee, das wollen wir nicht.
Man kann nur sagen, für mich ein niederschmetterndes Meisterwerk, sowohl für, sagen wir mal, Arthouse-Fans mit ein bisschen mutigere, aber auch, ich finde, man sollte als Superheldenfilm diesen Film auch sehen, einfach um mal zu sehen, was noch geht. Weil wir haben quasi, das ist ein super Gegenstück zu diesen ganzen Provokationen, die wir in den letzten, und Gewaltprovokationen, die wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben. Ich denke da vor allen Dingen an The Boys und an den neuen Suicide Squad.
Deadpool,
wo immer sofort ins Ironische gegangen wird, sobald es super blutig wird. Und das hast du hier null. Und deswegen sieht man dann nochmal eine ganz andere Wirkungsweise von Gewalt im Superheldenkino. Und das finde ich da schon einen total krassen Gegensatz dazu, was noch geht.
Ja, also ich finde auch, also wenn man Superheldenfilme irgendwie mag, finde ich, sollte man den hier dieses Jahr auf jeden Fall auch gesehen haben. Da hat man wahrscheinlich schon einen seiner Top-10-Filme des Jahres irgendwie sicher in der Tasche, so, ne? Weil das ist hier ja wirklich eine sehr, sehr unangenehme, aber auch sehr, sehr spannende und aufregende Kino, zumindest Filmerfahrung. Ich habe ihn ja noch nicht im Kino gesehen, aber das wird sich noch ändern.
Ja, bei mir auch.
Ja, dann gehen wir einfach durch. Christoph gibt 5 von 5. Pascal, was gibst du?
Ich gebe 4 von 5.
Ich gebe 4,5 von 5. Weil, ja.
Das tut Sebastian nicht so oft.
Ja, doch, ich glaube schon, oder? Eigentlich bin ich...
Gibt Sebastian schon spendabel, oder?
Ich wollte gerade sagen, also ich bin eigentlich, also es muss mich halt einfach irgendwie packen. Dann bin ich eigentlich schon relativ offen und bereit, auch mehr zu geben. So.
Jo.
Ich weiß nicht, ich habe hier sogar auch schon mal 5 von 5 gegeben. Aber ich
ja, hast du bei Spider-Man, ne?
Stimmt, ja, genau.
Und bei Con?
Dune auch 5 von 5. Dune könnte, glaube ich, auch sein,
und ja. Und Con Air... 4,5.
Ja, Connor ist Licht. Ja, also da darf man schon mal durchaus mehr geben. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon durch. Gut, dass wir vorher noch so ein bisschen den Bogen gezogen haben zu dem, was wir zu Ostern so gucken. damit wir hier nicht schon nach 15 Minuten fertig sind.
Ich kann gerne noch eine Quizfrage stellen.
Oh, jetzt
oha,
geht's los.
Oha.
Die ist sauschwer. Ich glaube nicht, dass ihr sie rauskriegt. Sag ich vorher. Ich habe die aus wieder, das wisst ihr schon, aber unsere Zuhörer vielleicht nicht. Ich habe die immer, die meisten meiner Fragen aus so einem britischen Fernsehquiz, das da nachmittags im Fernsehen läuft. Und wenn ihr euch jetzt Quizshows von Sat.1 von nachmittags anguckt, das sind die langweiligsten und einfachsten Fragen, die man sich überhaupt vorstellen kann. So. Mhm. Und diese Quizshow richtet sich nicht an Filmfans, sondern an normale Leute. Und die Leute wissen nicht mal, dass es um Filme geht, was das Ganze noch viel, viel schwieriger macht. Also es geht immer mal um was anderes. Und wenn sie aber die Frage bekommen, die ich jetzt zum Beispiel gleich sage, dann wissen die vorher gar nicht, dass es um Filme geht, was das noch viel schwieriger macht als für euch. Und ihr seid Filmfans, ihr wisst jetzt, dass es um Filme geht und ihr werdet es trotzdem nicht wissen. So, ich muss das nur ein bisschen schneller machen. Normalerweise lasse ich euch viel Zeit zum Nachdenken, aber das ist beim Podcast immer ein bisschen doof.
Mhm.
Das heißt, es ist super einfach. Ich sage euch 4 Sachen. Mhm. Und ihr müsst mir nur sagen, was diese 4 Sachen gemeinsam haben.
Okay.
Das ist ganz einfach. So, ihr habt nach jedem, ich zähle die nacheinander auf, desto früher ihr es wisst, desto besser seid ihr. Lasst euch nach jedem so 10, 20 Sekunden Zeit. Könnt miteinander reden. Das macht's auch für die Zuhörer spannender. So, und jetzt geht's los.
Christoph, also ich, der Quizmann, ich sag ja, wir brauchen Christoph wir brauchen in so einem extra dringend Podcast.
Quiz, dringend. So einen
Quiz-Podcast. Ich bin da immer relativ motiviert, wenn ich Quiz mache.
Ja, ja, ich weiß. Ich merke das schon yeah, jetzt.
So, voll in deinem Element.
Die Aufregung geht schon. Na dann, ich bin gespannt.
So, also der erste Hinweis ist, ein komplett unfähiger Privatdetektiv, der letzte in einer langen Dynastie von Privatdetektiven ist.
Oha, unfähige Privatdetektive. Das klingt ja.
Suchen wir gerade einen Filmtitel? Ist das das Ergebnis?
Das, ich weiß nicht, was ihr müsst sagen, was haben diese vier Sachen, also diese vier Hinweise gemeinsam?
Okay.
Vielleicht ist es am Ende auch Agatha Christie
oder Sherlock Holmes.
Also, er ist, nochmal, ich sag noch einmal und dann gehe ich zum nächsten. Er ist ein komplett unfähiger Privatdetektiv in einer langen Dynastie von Privatdetektiven. Der letzte in einer langen Dynastie von Privatdetektiven.
Okay, der rosarote Panther.
Gut, also ihr wisst es nicht. Dann kommt der zweite Hinweis. Er steht hinter einem Postauto.
Ah ja, da wo es halt immer steht.
Ja,
vor allem S, nicht er, sondern S. S.
Ja,
S. Also es ist offensichtlich ein Privatdetektiv, der ein Paket sucht.
S.
Oh, what's in the box? Das ist 7. Ist Brad Pitt. Nein, ich mach weiter.
Der dritte Hinweis ist, sie lebt mit ihrer Schwester zurückgezogen in einer Hollywood-Villa.
Sie lebt mit ihrer Schwester zurückgezogen. Unfähiger Privatdetektiv.
Yes. Ich sag jetzt direkt den letzten, weil dann könnt ihr auch ein bisschen miteinander reden, weil beim letzten wisst ihr zumindest, worum es geht.
Aha. Okay.
Judge Doom, beziehungsweise in Deutsch Richter Doom.
Judge Doom?
Da solltet ihr zumindest die Figur kennen. Die ist, also die kennt ihr auch.
Judge Doom aus Judge Dredd? Oder?
Nee. Ansonsten sage ich euch, wer die Figur ist, weil das vielleicht ein bisschen...
Ja, bitte.
Das ist der Typ aus Roger Rabbit. Der Böse.
Ah, okay.
Gott, gut, Roger Rabbit nie gesehen.
Das ist sogar egal für die Beantwortung der Frage. Das ist
lange her, aber Roger Rabbit, Judge Doom, keine Ahnung, Privatdetektiv.
Es steht hinter einem Postauto.
Und
sie wohnt in einer Schwester.
Sie wohnt mit ihrer Schwester in einer Hollywood.
Soll ich euch nochmal so einen Riesentipp geben?
Gib uns mal nochmal
einen jetzt, wie ist denn der Originaltitel von Roger Rabbit?
Who Framed Roger Rabbit?
Und Who Framed Roger Rabbit?
Robert Zemeckis.
Nein. Also wer hat Roger Rabbit reingelegt auf Deutsch?
Keine Ahnung.
Okay, keine Ahnung.
Vielleicht der, den ich gerade gesagt habe?
Judge Doom?
Judge Doom. Who framed Roger Rabbit? Judge Doom. Aha. Whatever happened to Baby Jane? Sie wohnt in einer Villa mit ihrer Schwester. Hinter dem Postauto. Hey Dude, where is my car? Und wer ist Harry Crumb? Der letzte der Privatdetektiv. Das sind die Antworten auf Filmtitel, die mit einem Fragezeichen enden.
Geil. Okay, das ist cool.
Okay, jetzt haben wir Pascal mal nicht kopfnicken, sondern kopfschütteln,
ja.
Das ist Next Level Shit und das aus einer Nachmittags-Fernsehquiz-Show.
Das ist echt cool.
Die ticken da echt.
Aber errät das da auch mal jemand so? Oder?
Ich glaube, das ist schon so, dass es gibt vielleicht so 10, 15 Fragen pro Show und wenn so 2, 3 richtig beantwortet werden, dann ist das schon gut.
Ja, ne?
Wollte ich aber sagen. Ich glaube tatsächlich, dass diese beantwortet wurde.
Okay.
Nach Judge Doom.
Ja, naja, gut. Aber krass. Okay. Ja, voll cool. Ja. Ja, Mensch, da habt ihr noch ein kleines extra Quiz mit dazu bekommen, wenn wir uns mal überlegen sollen, ob Christoph einfach den Quiz-Podcast jetzt hier bekommt und jeder aus der Redaktion muss mal ran, dann schreibt das an leinwandliebe@filmstarts.de und sagt jetzt Quiz. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, dann Christoph, vielen lieben Dank für interessante Fragen, interessante Einblicke in deinen Osterplan und dass du hergekommen bist.
Gerne.
Und Pascal, auch dir viel Spaß zu Ostern im Kino und bei Filmen und überhaupt. Danke, dass du hier warst.
Sehr gerne.
Und guck, ich meine Ostern, ne?
Ostern. Roger Rabbit.
Roger Rabbit. Hase, und, Hase Roger, ne? Und Ostern. Das ist jetzt der Zeitpunkt.
Kannst ja auch mal Brian De Palma sein lassen.
Ah, das fällt mir schwer.
Und unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns Woche für Woche zuhören. Ohne euch wären wir nichts. Und deswegen vielen, vielen lieben Dank. Bewertet uns bei Spotify oder der Apple Podcast App oder schreibt uns per leinwandliebe@filmstarts.de. Wir wünschen euch frohe Ostern. Genießt ein bisschen die freien Tage. Guckt natürlich genauso viele Filme wie Christoph und Pascal zusammen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist.
Nee.
Nein, es ist nicht möglich.
Guckt
halt wenigstens einen Film oder so. Und wenn es einfach nur The Innocence ist, den können wir euch ja wirklich nur wärmstens empfehlen. Und ja, damit, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ach nee, nein, Moment.
Wir hören uns übermorgen mit einem mega spannenden Podcast.
Wir hören uns am Samstag schon wieder. Da haben wir nämlich, das hat Christoph ja schon ein bisschen gespoilert, den Max Krumm von Cape Light sich hier im Podcaststudio gehabt, der mit uns ein bisschen darüber geredet hat, wie kompliziert es doch war, den Zombie-Film The Sadness überhaupt in die Kinos zu bringen. Der Film erscheint jetzt ab Karfreitag quasi auch auf Blu-ray, DVD oder wie auch immer ihr den haben wollt. Und das war sehr, sehr spannend. Es war sehr, sehr aufschlussreich, auch was er so erzählt hat, wie man da mit der FSK halt irgendwie umgehen muss, was man da alles für Anträge ausführen muss. Und kleiner Teaser vielleicht, was Filmstarts auch damit zu tun hat und dass quasi Christophs Kritik ein bisschen die Fahne für diesen Film hochgehalten hat.
Nee, es war jetzt leider Björns.
Björns, ja, verdammt. Naja gut, war aber fast.
Aber also wirklich, es hat mehr damit zu tun, als ihr jetzt vielleicht glaubt.
Genau.
Ich glaube, ihr müsst dann, da steht glaube ich nicht The Sadness. Wir haben zumindest geteasert, dass die Folge heißen soll die FSK und der brutalste Zombie-Film aller Zeiten. Gucken, was am Ende rauskommt. Aber den würde ich echt nicht verpassen, weil es ist schon sehr. Das sind vor allen Dingen mal Einblicke, die bekommt man sonst wirklich gar nicht in diesem Prozess.
Das stimmt. So, damit verabschieden wir uns jetzt endgültig. Bis nächste Woche oder halt bis Samstag. Macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.